Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Ihr lag uns ein Narr!
Poja, wo du Paula! Was da?
Heftige Szenen aus dem Film Die Frau im Nebel. Der neueste Streich des koreanischen Regiestars Park Chan-wook. Und Thema gleich hier bei uns. Willkommen zum Kompressor. Antifeminismus. Der Begriff hat sich etabliert, steht für Sexismus, Frauenfeindlichkeit und auch Queerfeindlichkeit. Diese Art Vorfälle gibt es häufig. Bisher gab es aber wenig Möglichkeiten der Nachverfolgung. Jetzt hat die Amadeo-Antonio-Stiftung die bundesweit erste Meldestelle für Antifeminismus eingerichtet. Fragen wir nach bei Hanna Beek. Sie hat diese Meldestelle mit aufgebaut. Hallo.
Guten Tag, hallo.
Frau Beek, was kann ich denn wie bei Ihnen melden, wenn ich von Antifeminismus betroffen bin?
Ja, Sie haben es ja schon gut zusammengefasst. Es geht hier um Sexismus, Frauenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit. Das ist eine weite Bewegung. Und wir sprechen vor allem von einer organisierten Bewegung gegen Feminismus, gegen Gleichstellung, gegen Selbstbestimmung. Ich kann einfach mal ein paar Beispiele nennen, die wir aus Beratung gesehen haben in den letzten Jahren. Zum Beispiel werden Frauen und Organisationen, die sich feministisch positionieren, die erhalten drohen Hassnachrichten im Netz. Es gibt Gleichstellungsbeauftragte, die in Kommunen angefeindet werden. Queere Menschen werden auf der Straße körperlich angegriffen. Wir kennen die organisierten Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache etc. Und all diese Fälle können jetzt auf antifeminismus-melden.de gemeldet werden, in einer sehr einfachen Meldemaske. Und wir werten dann diese Meldungen aus.
Aber Sie geben die Meldung dann nicht an die Behörden weiter. Warum?
Nee, wir sind eine zivilgesellschaftliche Meldestelle. Und wir möchten eben, also wir sehen, dass in den letzten Jahren sind eben antifeministische Strömungen, haben sich sehr verbreitet in Deutschland. Wir möchten eben durch diese Meldestelle den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen zu teilen. Weil diese, also Antifeminismus läuft weitestgehend unter dem Radar von der Gesellschaft und Politik ab. Und wir möchten, sag ich mal, der Zivilgesellschaft diese Möglichkeit geben, sie zu melden, auch wenn sie unter der Strafbarkeitsgrenze passieren.
Okay, das ist der Punkt. Also, dass es unter Umständen nicht strafbar ist oder nicht als strafbar gesehen wird. Sie wollen diese Daten nicht nur sammeln, sondern dann eben auch anonymisiert auswerten und auch zugänglich machen. Wie geht das? Wie funktioniert das?
Genau, wir machen verschiedene Dinge. Zum einen gucken wir uns natürlich selber Antifeminismus an, den wir jeden Tag im Netz sehen. Aber viele Angriffe passieren eben nicht im Netz, nicht auf Twitter, nicht auf Facebook, sondern in persönlichen E-Mail-Fächern etc. Und diese Fälle möchten wir diesen Menschen, denen sowas passiert, eine Plattform geben. Also deswegen sprechen die Zivilgesellschaft dazu an. Und wir möchten gleichzeitig auch zeigen, dass eben Antifeminismus ein sehr breites Feld ist. Und wir möchten erkennen, was für Vorgehensweisen von so antifeministischen Bewegungen durchgeführt werden. Und da spielt auch sowas zusammen wie Antifeminismus und weiteren Gewaltformen, wie zum Beispiel Rassismus oder Antisemitismus zusammenhängt. Das Problem ist, dass wir wissen, dass in Deutschland Antifeminismus ein großes Problem ist, aber wir wissen noch nicht, wie es richtig aussieht. Und deswegen möchten wir eben nur eine systematisierte Analyse davon machen können und damit, das geht nur, wenn wir Fälle auch sammeln, die eben nicht auf den großen Radar kommen.
Mhm. Aber wollen Sie auch den Menschen helfen, die eben betroffen sind? Und wenn ja, wie?
Ja, natürlich. Bei uns in der Meldemaske können Sie auch angeben, ob Sie Beratung möchten. Die können wir dann entweder selber durchführen oder wir weiterverleiten, weil wir zusammenarbeiten mit anderen Unterstützungsstrukturen wie Opferberatungsstellen oder mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus etc.
Und was versprechen Sie sich mittel- und langfristig von dieser Meldestelle? Also wie kann man diese Bewegungen, die Sie eben genannt haben, also vielleicht können wir auch nochmal sagen, wer das eigentlich genau ist, wie wollen Sie die dann beeinflussen?
Also wir sehen uns als, Startpunkt für eine langfristige Auseinandersetzung mit der Frage, wie antifeministische Übergriffe überhaupt aussehen, wie wir denen auch entgegentreten können. Uns geht es darum, eben Sichtbarkeit zu schaffen für das Thema, um dann auch konkrete Forderungen an die Politik stellen zu können. Und gleichzeitig sind natürlich die Betroffenen stehen, die auch im Vordergrund. Also wir bieten diese Unterstützungsstrukturen für Betroffene an. Und wer so hinter Antifeminismus steht, Wir von der Fachstelle Gender, GMF und Rechtsextremismus arbeiten ja vor allem zum Thema Rechtsextremismus und wir sehen, dass rechtsextreme und populistische Bewegungen Antifeminismus als eine Art Einstiegsdroge in ihre Ideologienwelt benutzen. Und das sieht man auch, dass weltweit rechte PolitikerInnen und Parteien sich über Antifeminismus vernetzen, obwohl sie eigentlich auf anderen Ebenen komplett konträre Ansichten haben. Deswegen ist uns wichtig zu sagen, dass Antifeminismus eine Demokratiegefährdung ist.
Das, denke ich, spricht für sich. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat die bundesweit erste Meldestelle für Antifeminismus eingerichtet. Und das waren Hintergründe von Hanna Beek. Danke Ihnen.
Dankeschön.
Die Frau im Nebel startet heute im Kino, gedreht vom südkoreanischen Regiestar Park Chan-wook. 4-mal war er in Cannes nominiert, hat dort auch den Regiepreis gewonnen. Wer seine letzten Filme, Die Libelle oder Die Taschendiebin, gesehen hat, weiß, das sind immer spezielle, doppelbödige Geschichten. So auch Die Frau im Nebel. Es geht um einen Kommissar, der einer schönen Frau verfällt, bei der lange unklar bleibt, ob sie ihre Ehemänner ermordet hat oder nicht. Regisseurin und Produzentin Susanne Mies von Quester ist eine Kennerin des koreanischen Kinos und sie hat den Film gesehen. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Ja, Frau Mison-Quester, ein kluger, gewissenhafter Ermittler hat da große Schwierigkeiten, diesen Fall zu lösen, weil er sich in die mutmaßliche Täterin verliebt. Also diese Story, die haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen, meinetwegen bei Polanski oder auch Hitchcock. Was meinen Sie?
Der Film verbindet mehrere Kriminalfälle mit dieser Liebesgeschichte. Sie sind alle dem Thema der Unmöglichkeit der Liebe und eben der Entscheidung zur Trennung untergeordnet. Also der Originaltitel des Films ist eigentlich Entscheidung zur Trennung. Der Kommissar lernt die Hauptfigur, die weibliche Hauptdarstellerin, kennen als Verdächtige und ist aber gleichzeitig auch in andere Fälle verstrickt, die mit Verbrechen aus Leidenschaft zu tun haben. Gleichzeitig führte er selbst auch noch eine Ehe, die wiederum auch ein ganz anderes Verhältnis ist. Und so würde ich sagen, erzählt der Film zwar eigentlich in der Haupthandlung eine Geschichte, die man schon oft gesehen hat, verbindet sie aber mit vielen Nebenhandlungen, die in dieser Kombination in den filmischen Vorbildern vielleicht noch nicht vorgekommen sind.
Dann schauen wir uns die Charaktere mal genauer an. Die mutmaßliche Männermörderin ist aus China nach Korea gekommen. Ihr Großvater hatte nämlich früher in der Mandschurei für China gekämpft, gegen die japanischen Besatzer. Welche Rolle spielt dieser Hintergrund für die Story im Film?
Nun, also das ist der Hintergrund dieser Figur. Es motiviert die chinesische Darstellerin als Besetzung. Das spielt auch eine große Rolle in dem Film, dass sie eben Chinesin ist, dass sie nicht gut Koreanisch spricht oder dass sie ein seltsames Koreanisch spricht. Es ist schon was Außergewöhnliches, dass eine chinesische Schauspielerin, die auch eben offensichtlich nicht gut Koreanisch spricht, in einem koreanischen Film besetzt wird. Das erzählt auch etwas über die Rolle von Korea jetzt in der Unterhaltungsindustrie in Ostasien. Ich denke, das hat auch was mit den Veränderungen in Hongkong zu tun, aber natürlich auch mit den südkoreanischen Bemühungen, dass die Unterhaltungsindustrie in Südkorea da sehr wichtig geworden ist oder dass Südkorea da eine sehr wichtige Rolle spielt und dass das viele Schauspieler, Regisseure und Künstler aus anderen asiatischen Ländern anzieht. Und ich denke, die Funktion dieser Backstory ist auch, die Figur ein bisschen zu adeln. Sie ist eben nicht einfach eine kaltblütige Mörderin, sondern sie begeht ihre Verbrechen wie eine Freiheitskämpferin. Das sind Befreiungsschläge.
Genau, also es dient eben in diesem Film dem Storytelling, weil Sie ja gesagt haben, dieses Motiv der unmöglichen Liebe, dass es hier eben auf spezielle Art verwendet wird. Vielleicht, dass wir da nochmal reingehen, wie unterscheidet sich das in diesem ja spezifisch koreanischen Film im Vergleich ja zum europäischen?
Naja gut, also ich wäre da jetzt so ein bisschen vorsichtig, aus dem Film von Park Chan-wook das koreanische Kino zu machen, weil natürlich eine Liebe bei Park Chan-wook läuft einfach ganz anders aus als eine Liebe bei Hong Sang-soo oder bei einem anderen koreanischen Regisseur auch derselben Generation. Also ich würde sagen, da lehnt er sich eben an Konventionen an, vielleicht des Action-Kinos. Und letztendlich ist es ja vielleicht auch eine Geschmackssache, was man dann als ultimative romantische Liebe versteht. Ich finde interessant bei dem Film, dass er ja eben verschiedene Arten von Liebe erzählt. Also dass der Kommissar eigentlich eine sehr moderne Ehe führt. Seine Frau arbeitet im Atomkraftwerk. Sie führen eine Wochenendbeziehung. Er kocht. Sie sagt, er soll lieber das Essen bestellen. Er putzt auch und kocht auch für die andere Frau. Also er kocht auch für die Verdächtige und putzt den Boden, als sein Kollege da irgendwie betrunken bei ihr eingebrochen ist. Ich denke, der Film zeigt ja verschiedene Bilder von Beziehungen. So gesehen, also ist es nicht ein einziges Bild von unmöglicher Liebe, was da transportiert wird.
Ist halt auch sehr komplex erzählt, ne? Also ich muss sagen, ich hatte schon Schwierigkeiten, dem Ganzen zu folgen. Also wirklich zu verstehen, wieso er jetzt bei der einen Frau ist, bei der anderen Frau, wie das inhaltlich zusammengeht und, ne, also man zwischenzeitlich der Verdacht sehr stark ist und dann wieder der Verdacht nachlässt. Also das ist schon sehr kunstvoll konstruiert. Also vielleicht gibt es da einen Unterschied, ne, dass man bei Hitchcock oder bei Polanski doch relativ klar hat, wie die Sachen liegen und dass dann nicht so wahnsinnig verwinkelte Handlungsstränge gibt.
Mhm. Genau, also die Priorität des Films liegt nicht darin, seine Geschichte geradlinig durchzuerzählen. Und das jetzt als Charakteristikum des koreanischen Kinos zu nehmen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber auf jeden Fall als Charakteristikum für Park Chan-wook und seine Weise, Filme zu erzählen. Mhm. Und anstatt eben den Fokus darauf zu legen, die Geschichte geradeaus zu erzählen, liegt der Fokus auf jeden Fall darauf, Bilder zu finden, die Gefühle seiner Protagonisten auszudrücken.
Und wie ging es Ihnen beim Schauen? Also ich muss sagen, die Langatmigkeit teilweise der Dialoge und Szenen, das war schon eine gewisse Herausforderung. Vielleicht ist es besser, wenn man es im dunklen Kino sieht und wirklich nur mit sich und dem Film ist. Aber so den zu schauen, das war nicht so ganz einfach. War eine gewisse Geduldsprobe. Wie ging es Ihnen?
Ja, also ich denke auch, diese Untertitelung, die ist herausfordernd und auch die Ebenen werden so miteinander vermischt und teilweise ist der Ton, der Dialog, der gesprochen wird, ist zeitlich versetzt zu dem Bild, was man sieht und das ist doch eine Herausforderung für den Zuschauer. Aber ja, also wenn man sich darauf einlässt, habe ich durchaus das Gefühl, dass sich das lohnt. Also es macht dann auch Spaß, diese Ebenen wieder zu entwirren und zu verknüpfen. Und ich denke, das ist, also ich sehe das positiv, dass der Regisseur das seinen Zuschauern zutraut.
Mhm, auf jeden Fall. Susanne Mison-Questa über Die Frau im Nebel von Regisseur Park Chan-wook. Ab heute im Kino zu sehen und ich bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der iranische Filmemacher Jafar Panahi ist im Gefängnis in den Hungerstreik getreten. Das teilte der Regisseur in einer Erklärung mit, die seine Frau auf Instagram veröffentlichte. Panahi war im Juli in einem Teheraner Gericht festgenommen worden, wo er sich über den Fall eines verhafteten Kollegen informieren wollte. Uwe Lüb.
Ich sehe keine andere Möglichkeit, zu meinem Recht zu kommen, schreibt Panahi. Er sei im Sommer vergangenen Jahres festgenommen worden, als er sich an Protesten gegen die Inhaftierung zweier seiner Kollegen beteiligte. Dort habe man ihm gesagt, dass nach ihm gesucht werde. Seitdem verbüße er eine mehrjährige Gefängnisstrafe, die aber nach seiner Darstellung 10 Jahre nach dem Urteil nicht mehr anzutreten sei. Panahi war 2010 wegen sogenannter Propaganda gegen das Regime verurteilt worden.
Das Bundesland Berlin kann Lehrerinnen das Tragen eines Kopftuchs im Unterricht nicht pauschal verbieten. Eine Verfassungsbeschwerde gegen ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts wurde vom Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen. Das Kopftuchverbot für Lehrerinnen ist in Berlin im Neutralitätsgesetz verankert. Dieses müsse nun möglichst bald geändert werden, sagte Berlins Justizsenatorin Kreck. Das Bundesarbeitsgericht hatte im August 2020 entschieden, dass ein Kopftuch nur verboten werden könne, wenn eine konkrete Bedrohung für den Schulfrieden oder die staatliche Neutralität vorliege. Gegen dieses Urteil hatte das Land Berlin eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, hatte nun aber keinen Erfolg. Zum zweiten Mal nach 2012 hat der Titicacasee den Titel Bedrohter See des Jahres erhalten. Das gaben die Naturstiftung Global Nature Fund und das Netzwerk Living Lakes bekannt. Sie begründeten ihre Entscheidung damit, dass der größte Süßwassersee Südamerikas seit Jahren immer stärker durch Abwässer, Pestizide und Schwermetalle belastet wird. Trotz aller Versprechen sei bisher aber nichts dagegen unternommen worden. Der See zwischen Bolivien und Peru ist etwa 15 Mal so groß wie der Bodensee. Der Titel Bedrohter See wird jährlich zum Welttag der Feuchtgebiete am 2. Februar vergeben. Die Universität Aachen erhält einen Lehrstuhl, der sich mit dem Welterbe und dem Städtebau befassen soll. Die Weltkulturorganisation UNESCO richtet ihn gemeinsam mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen ein, teilte die Universität mit. Damit tragen in Deutschland mittlerweile 16 UNESCO-Lehrstühle zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsagenda bei. Der Aachener Lehrstuhl soll zu den Themen Stadtgestaltung, Baukultur und der Bewahrung des städtischen Erbes arbeiten. Dabei spielen auch Fragen des sozialen Miteinanders, die gegenseitigen Abhängigkeiten von Stadt und Land sowie Fragen des Kulturerbes eine Rolle.
Für die legendäre französische Filmkritikerzeitschrift Cahiers du Cinéma ist Pacification oder Pacification von Albert Serra der Film des Jahres 2022. Worum geht es? Schauplatz ist die Insel Tahiti, zum heutigen Französisch-Polynesien gehörig. Benoît Magimel, bekannt aus zum Beispiel Die Klavierspielerin, aber auch aus der Serie Marseille mit Gérard Depardieu, spielt hier den Hochkommissar, also den französischen Statthalter von Tahiti. Ansonsten bleibt der Bildertrip im ehemals kolonialen Herrschaftsgebiet Frankreichs ja recht mysteriös, auch im Titel Pacification. Pacification, ich bin völlig durcheinander. Ich glaube, Pacification schwingt schon einiges mit. Und was genau, darüber will ich jetzt mit unserer Filmkritikerin Anke Lewicke sprechen. Hallo, erstmal die Namensklärung.
Hallo. Ich würde Pacification sagen.
Pacification, okay, ja, alles klar, gut.
Aber Pacification hört sich auch gut an.
Ja, also es wäre zumindest mehr im Jargon dieses Films. Fangen wir mal ganz einfach an. Was für eine Geschichte erzählt er oder gibt es überhaupt eine Geschichte?
Ja, bleiben wir doch erstmal noch ein bisschen beim Titel, weil es gibt ja auch Pacification, Pazifizierung, also Befriedung. Aber da kann man sich ja direkt fragen, was heißt das für ein Land, das einen Schaden erlitten hat, der eigentlich nicht mehr gut zu machen ist? Also von 1966 bis 1996 hat der französische Staat ja rund um den Atollen, rund um Haiti über 200 Atomversuche durchgeführt. Bis heute leidet die Bevölkerung darunter. Es gibt noch eine unheimlich hohe Krebsrate und alles. Und der französische Staat hält sich zurück, übernimmt keine Verantwortung. Also insofern ist Pacification vielleicht jetzt ein ganz guter Titel, weil also pazifische Fiktion. Und ich finde ja, dass Benoît Magimel diesen Hochkommissar total wunderbar feist spielt. So mit seinem weißen Anzug erinnert er doch auch immer ein bisschen an Klaus Kinskis Fitzcarraldo.
Den legt er nicht mal ab, wenn er auf dem Jetski steigt. Ne?
Nee. Und er hat auch immer noch Hawaii-Hemdchen dabei an. Ja, und mit ihm begleiten wir die ganze Zeit und es gibt eben das Gerücht, dass der französische Staat neue Atomversuche plant. Und deshalb trifft er sich mit lokalen Politikern, einheimischen Vertretern. Er treibt sich in Nachtclubs herum und trinkt dabei so Cocktails mit Regenschirmen, also mit diesen Schirmchen drauf wie früher. Aber er kommt eigentlich nicht weiter, all seine Ermittlungen laufen im Nichts. Und man könnte den Film auch als eine Zustandsbeschreibung der Stagnation im postkolonialen Nirvana beschreiben.
Und warum? Meinst du, dass Regisseur Serra die Perspektive des weißen Franzosen wählt? Denn er könnte ja auch die andere Perspektive einnehmen.
Ja, vielleicht, weil Albert Serra mit dieser Figur beweisen kann, dass sie dort eigentlich nichts zu suchen hat und dass seine Vorgänger dort auch schon nichts zu suchen hatten. Also, dass diese ganze Kolonialgeschichte, dieser Machtanspruch ja auch schon eine Fiktion ist. Und deshalb sehen wir eben, wie dieser De Roller einfach den Boden unter den Füßen verliert. Und das ist einfach total abgefahren inszeniert, also auch so in Details. Da sieht man ihn eben mit bei einem Treffen mit Einheimischen und er ist dann der Einzige, der Essen serviert bekommt und dann macht ihn ein Einheimischer darauf aufmerksam, ja, das kommt aus unserer Bucht. Also vor deren Augen wird ihr Essen quasi verspeist. Natürlich ist die Amtssprache noch Französisch, das ist auch die einzige Sprache, die dieser De Roller kann und spricht. Und wenn er da mit seiner weißen Limousine durch den Dschungel fährt, manchmal nur 100 Meter, ist das ja auch so, ja, wie so ein provokanter, provozierender Fremdkörper. Und gleichzeitig ist der Film ja so eine Vermischung von Postkolonialismus, kolonialer Vergangenheit und gegenwärtigen Tourismus. Also man sieht dann so seltsame Nachtclubs, die eben Paradies heißen, Männer in weißen Slips laufen da rum und in Baströcken so, also so Ethno-Kitsch werden da Aufführungen gemacht und dazwischen hängt eben dieser De Roller und deshalb finde ich diese Perspektive so konsequent. Die Einheimischen wollen, dass die Franzosen verschwinden und die ganzen Militärs, die er trifft, verraten ihm nichts. Also er ist buchstäblich auf verlorenem Posten und genau so zeigt der Film das auch.
Und also so wie die französische Kolonialgeschichte hier ja aufgearbeitet wird, das kann man ja nicht sagen, dass das einer Tradition dann folgt, oder? Das ist neu, oder?
Ja, also natürlich hat das französische Kino so Kostümschinken wie Indochina rausgebracht oder dieser Erotikfilm nach Marguerite Duras, Der Liebhaber. Aber es gibt schon auch so radikale Autorenfilme, die so sich ihre ganz ureigenen visuellen Strategien überlegen, suchen. Also Claire Denis hat ja mit Beau Travail über Fremdenlegionäre schon so einen Film geschafft. Da sieht man diese Fremdenlegionäre in Djibouti, ehemalige französische Kolonie, trainieren ihre Muskeln und so weiter. Und natürlich ist das auch so eine postkoloniale Machtausübung, die da noch stattfindet. Oder es gibt den Zombie-Film Zombie scheint von Bernardo Brunello, wo die Geister der Kolonien sozusagen als Zombies in einem französischen Elite-Gymnasium wieder auftauchen. Und bald kommt auch ein Gerichtsfilm in die Kinos von Alice Diop, Sans Humour, also wo quasi die französische Kolonialgeschichte auch vor Gericht verhandelt wird. Also da ist schon so eine Bandbreite jetzt im Entstehen.
Also der Film, man muss ja ein bisschen Geduld mitbringen, ne, um den zu schauen und sich darauf einzulassen, finde ich. Trotzdem, also Benoît Magimel spielt das wirklich grandios. Also insgesamt lässt sich festhalten, ein großartiger, abgefahrener Beitrag.
Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Das ist ein Rausch, den man sich nicht entziehen kann, mit immer neuen, absurden, irrsinnigen Bildern. Also es gibt dann da auch eine Szene, es wird gesurft und Benoît Magimels Figur sitzt da so auf einem Boot, genau da, wo die Wellen nicht brechen. Also das Boot geht so hoch und runter, kommt aber nicht vorwärts. Und diese Hoch-Runter-Bewegung, nicht vorwärts kommen, ich finde, das ist einfach ein super Bild. Und solche Bilder findet der Film immer wieder, auch wenn er sich dann irgendwie für Minuten einfach im dunklen Dschungel verliert.
Passive Fiction von Albert Serra, ab heute im Kino, besprochen von uns, bei uns von Anke Lewicke. Herzlichen Dank dafür.
Tschüss, gerne.
Tanzvideoschnipsel, Fitness, Mode und Schminktipps, Bastel-Lifehacks nicht zu vergessen. Das sind so die durchschnittlichen Inhalte auf TikTok. Nix für Intellektuelle und Rentner, sollte man meinen. Aber falsch. Immer mehr über 60-Jährige sind auf der Plattform unterwegs, mit Koch- und Backrezepten zum Beispiel. Aber nicht nur, auch ältere oder sogar richtig alte Menschen zeigen ihre mehr oder weniger trainierten Körper, preisen Produkte an oder produzieren schräge Filmchen. Wir schauen uns diesen Trend mal genauer an, und zwar mit Bloggerin und Journalistin Brigitte Theisse. Hallo.
Hallo.
Was sind denn so die prominentesten Accounts von Silver Agern?
Ja, besonders beliebte Accounts sind oft so lustige, wie zum Beispiel Grandma Droniak oder Cool Grandpa. Die sind in den USA zu Hause und Grandma Droniak macht gern so lustige, auch durchaus scharfe, satirische Videos und hat damit sehr Erfolg.
I've been living a long time. I'm going to give you some life advice. If you don't want to hear it, don't listen. Be happy while you are single. You could be happy all the time. You don't need a man to make you happy. Looks don't matter. Some people might find you ugly. Some people might find you pretty. Don't smoke and you will live longer. My ex smoked and he died.
Grandma Droniak. Sie hat auf jeden Fall über 2 Millionen, ich glaube 3 Millionen Follower. Also das sind schon sehr gute Zahlen auf TikTok.
Und nur in den USA oder ist es ein globales Phänomen mittlerweile?
Ist mittlerweile ein globales Phänomen. Im deutschsprachigen Raum gibt es auch erfolgreiche. Die Followerzahlen sind dann etwas kleiner, aber durchaus auch beachtlich. In Österreich gibt es da zum Beispiel die Renate Kaufmann, die nennt sich Frag die Oma. Und die hat auch eigentlich in wenigen Monaten eine große Followerschaft erreicht.
Und wer sind diese Followerinnen und Follower? Also ja, sind das eben auch ältere Menschen oder Junge mit Oma-Sehnsucht?
Ja, wenn man sich das so anschaut, scheinen es durchaus viele jüngere Menschen zu sein. Ich habe auch mit der Renate Kaufmann gesprochen. Die hat mir dann erzählt, dass sie viele Nachrichten bekommt von jüngeren Menschen, die durchaus Erinnerungen haben dann an ihre Oma. Du erinnerst mich an meine Oma oder das Rezept wurde auch für mich gekocht. Aber auch einfach Leute, die sich auf der Plattform tummeln und die Videos zum Beispiel ganz lustig finden. Ältere Userinnen sind doch in der Minderheit. Das heißt, sie haben automatisch schon ein junges Publikum.
Das ist ja schon interessant, denn naja, was können Ältere bieten? Also Lebensweisheit zum Beispiel, da werden also vielleicht auch explizite Ratschläge gegeben oder das, was Sie eben erwähnt haben, so eine gewisse Nostalgie, also ne, wie meine Oma oder wie früher. Also ist das tatsächlich ein Ort, wo sich dann eben jung, also TikTok in dem Fall die Plattform, wo sich jung und alt austauschen können?
Ich denke, es ist durchaus eine Möglichkeit. Also man sieht in den Kommentaren in TikTok ist teilweise die Gesprächskultur ganz gut, würde ich sagen, wenn man es eben mit Twitter oder Facebook vergleicht und durchaus auch emotional. Und auch wenn das lustige Videos sind, dann hat man nicht das Gefühl, da wird sich jetzt über jemanden lustig gemacht, sondern da gibt es durchaus Fans. Und ja, mit den Lebensweisheiten ist das so eine Sache. Ich denke, das wird durchaus auch positiv aufgenommen, auch wenn das vielleicht manchmal eher mit einem Augenzwinkern gemeint ist.
Mhm. Das ist natürlich die Frage, wie weit das Augenzwinkern geht. Also ein Account auf TikTok heißt zum Beispiel Sex Advice for Seniors.
Slow sex or quick? We think slow is the only way to go because when you're older, everything takes a lot longer. I loved a quickie when I was in my 20s, but now that I'm in my 60s, although they sometimes happen, it's rare. Slow can be really nice. Just slow it down.
Ja, also da geht es um Enttabuisierung von Sex im Alter.
Genau, das macht eine Frau und ein Mann zusammen. Das ist so ein britischer Account. Und das ist durchaus, denke ich, eine Enttabuisierung, die jetzt nicht ganz neu ist, aber das ist noch immer gesellschaftlich, denke ich, nicht angekommen. Vor allem ältere Frauen, dass sie offen über Sex sprechen und die sprechen ganz entspannt über verschiedene Sexthemen, einfach im Alter, wie sie sich mit über 60 darstellen. Und ich denke, das hat durchaus auch etwas Enttabuisierendes, was Kleines Revolutionäres.
Das ist natürlich schon die Frage, wie viele Jüngere dann da wirklich mit dabei sein wollen. Helfen diese Videos wirklich, ja, Stereotype, sagen wir mal, übers Altern und das Alter an sich aufzubrechen?
Ich denke schon, man kann sich da jetzt wahrscheinlich nicht zu viel erwarten, aber es gibt auch schon eine Studie, die sich konkret den Altersdiskurs, also diese Debatte auf TikTok angeschaut hat und dass da viele alte Userinnen gibt, die genau solche Stereotype auch zurückweisen, die sich damit auseinandersetzen und ganz offen auch zum Beispiel über Krankheiten, die im Alter eher auftreten, sprechen und das ganz offen thematisieren und auch Altersdiskriminierung zurückweisen. Also ich denke, das kann schon auch einen Beitrag leisten für die Debatte.
Mhm. Auch wenn es um Sichtbarkeit geht, denn das ist ja nun wirklich, ja, doch ein sehr großes Thema, ne? Dass alte Menschen, sagen wir mal so, in der digitalen, schönen neuen Welt eben nicht so sichtbar sind bisher.
Ja, ich denke auf jeden Fall, weil selbst wenn man sich traditionelle Medien anschaut, im Fernsehen gibt es ja auch Studien, dass zum Beispiel gerade Frauen über 65 in den Fernsehkrimis zum Beispiel dann plötzlich verschwinden, wenn sie ein gewisses Alter erreichen. Und in den sozialen Medien, wo alte Menschen ja sowieso nicht so stark vertreten sind, denke ich, kann das durchaus einen wichtigen Beitrag in Sachen Sichtbarkeit leisten.
Die Alten erobern TikTok. Wie und warum und worin da vielleicht echte Chancen für generationenübergreifendes Verständnis bestehen, das hat uns Brigitte Theisse erklärt. Vielen Dank dafür.
Gerne.